Amen. Halleluja, Jesus, das ist wahr. Du bist unsere Hoffnung und du lebst. Und da, wo du gerade sitzt, ob hier im Gottesdienst oder zu Hause, nimm das mal so als erste Prophezeiung Gottes in dein Leben heute Morgen hinein. Wenn du vielleicht gerade nicht so viel Hoffnung hast oder es dir nicht gut geht, Jesus ist unsere Hoffnung. Er ist unser Fundament, auf dem wir stehen, und er ist lebendig. Er steht hinter allem. Er ist größer, er ist stärker als all das, was in der Welt ist, was uns manchmal runterziehen möchte. Und diesen großen Gott, den dürfen wir anbeten. Danke, Jesus, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du dein Wort segnest, dass du in unsere Herzen sprichst, egal wo wir sind, und dass du uns veränderst. Immer mehr und mehr in dein Ebenbild hinein. Amen. Amen. Guten Morgen von mir, herzlichen Dank an das Lobpreisteam. Ja, ihr dürft auch applaudieren, komm. So eine geringe Form der Danksagung ist kein Götzendienst, das ist erlaubt. Bevor ich anfange zu predigen, möchte ich noch zwei, drei Sätze sagen zum Abendgottesdienst. Manche mögen sich denken, ja, wieso starten wir jetzt einen Abendgottesdienst? Wir haben ja noch nicht mal den Morgengottesdienst richtig voll und wir haben ja noch Möglichkeiten, in den Nebenräumen das Ganze zu übertragen. Und dann könnte man sich ja sagen, lass doch erst mal hier voll werden. Aber das hat was damit zu tun, dass wir von Gott eine Prophetie, eine Verheißung bekommen haben oder auch einen Auftrag bekommen haben. Das fing an mit diesem Gedanken, wir wollen als Gemeinde Gott Gefäße aufstellen, die er füllen kann. Und die Gefäße, das haben wir so interpretiert, sind Gottesdienste, verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen Gott erleben können. Und das haben wir auch gemacht Anfang des Jahres. Da fand der erste Abendgottesdienst statt und dann kam Corona. Dieser Satz, den gibt es scheinbar in allen Gemeinden deutschlandweit auf und ab und überall, nicht nur in Gemeinden. Dann kam Corona und hat alles verändert. Aber jetzt ist Corona zwar immer noch da, aber die Regeln sind anders. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten innerhalb dieser Regeln, wie wir wieder Gottesdienst gestalten können. Und deswegen haben wir als Älteste gesagt, wir warten nicht darauf, bis der Vormittag des Gottesdienstes voll ist, sondern wir wollen Gott gehorsam sein und wir wollen mutig vorwärts gehen und das nächste Gefäß wieder hinstellen, was Gott uns eigentlich so aufgetragen hat. Also wir tun das nicht, weil wir größenwahnsinnig sind und denken, ja, wir brauchen noch mehr, sondern wir glauben, dass Gott mehr Menschen erretten möchte, erreichen möchte durch einen anderen Gottesdienst zu einer anderen Zeit. Und deswegen wollen wir auch diese Möglichkeit wieder geben. Ich weiß, es wird anders sein, es ist eine andere Form, es ist lauter, es ist etwas flippiger vielleicht, aber wir können dadurch noch andere Menschen erreichen im Vormittagsgottesdienst und im Abendgottesdienst. Also ladet Menschen ein, egal zu welchem Gottesdienst, hier morgens hin oder abends, erstmal zweimal im Monat. Mein Thema für heute lautet rund und dick geworden? Fragezeichen. Ich dachte mir, wenn einer über dieses Thema predigen kann, dann ich. Aber keine Sorge, ich werde euch keine Ernährungstipps geben heute, wie man schnell und einfach abnehmen kann. Also die Tipps kann ich euch geben, wie man schnell abnehmen kann, aber genauso schnell habe ich auch wieder zugenommen damals, ihr erinnert euch. Nein, ich möchte mit euch stattdessen ins Alte Testament gehen, in das fünfte Buch Mose, auch Deuteronomium genannt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck überhaupt kennt, klingt ja schon komisch, ne? Deuteronomium bedeutet eigentlich so viel wie das zweite Gesetz. Mose steht jetzt vor einer neuen Generation. Es gab die alte Generation, mit der ist er durch die Wüste gezogen, aber diese alte, ursprüngliche Generation wollte Gott nicht gehorchen, wollte nicht in das neue gelobte Land rein. Die hatten Angst. Sie haben gedacht, Gott wird uns nicht helfen. Und deswegen mussten sie umkehren und sind eigentlich alle in der Wüste gestorben. Und jetzt war eine neue Generation da. Und mit dieser neuen Generation wollte Gott wieder diesen Weg ins gelobte Land gehen. Und sie stehen jetzt kurz davor. Und Mose hat in diesem fünften Buch, in diesem Deuteronomium, einen ganz leidenschaftlichen Appell an sein Volk, indem er das Gesetz, was sie ja schon hatten, wiederholte. Er hat es nochmal gesagt, weil es jetzt eine neue Generation war, der musste das nochmal neu erzählt werden, nochmal neu erklärt werden. Er hat sie daran erinnert, an den Bund, an den Vertrag, den Gott mit seinem Volk am Sinai geschlossen hat. Und er redet sehr leidenschaftlich daran, dass sie doch an Gott dranbleiben sollen, seine Gebote halten sollen. Und es ist also kein anderes Gesetz, was hier in Deuteronomium verkündigt wird, wenn es heißt das zweite Gesetz, sondern das erste Gesetz wird ein zweites Mal gesprochen, wird wiederholt. Und ganz am Ende dieses Buches Deuteronomium, im Kapitel 32, da finden wir ein Lied von Mose. Also ist mal ganz gut zu wissen, wir haben jetzt hier keinen geschichtlichen Rückblick, sondern wir haben hier eine poetische Form vorliegen, von der Textgattung her. Ein Lied, in dem er nochmal so ein bisschen alles zusammenfasst, was er vorher schon zusammengefasst hat. Und es ist so, das ist wirklich fast das Ende, das sind die letzten Worte oder nahezu die letzten Worte, die Mose seinem Volk zusagt. Und die haben ja immer besondere Bedeutung. Also letzte Worte, wenn man sich auch dessen bewusst ist, es sind jetzt die letzten Worte, dann überlegt man sich dreimal, dass man nicht irgendeinen Larifari-Kram erzählt, sondern Dinge, die einem wichtig sind. Und ich lese euch mal was vor, aus 5. Mose 32, 14 bis 20 lese ich zunächst mal. Die Israeliten hatten Sahne, Butter, sie tranken Milch von ihren Herden und aßen gutes Fleisch vom Lamm. Aus Baschan kamen Schafböcke, sie hatten Ziegen, besten Weizen, dazu noch edlen roten Wein. Das klingt doch alles sehr, sehr lecker. Da wurden diese ehrenwerten Leute rund und dick. Ja, das von Gott geliebte Volk, es fraß sich fett und meinte, ihn nicht mehr zu brauchen. Sie wandten sich von ihrem Schöpfer ab und lachten über ihren Retter, der doch ihr Halt gewesen war. Sie reizten ihn zur Eifersucht mit fremden Göttern. Abscheulich war ihr Götzendienst, beleidigend für ihren Gott. Sie brachten den Dämonen Opfer dar, den Göttern, die doch keine sind. Den Eltern waren sie noch völlig unbekannt, weil man sie gerade erst erfand. Ihr habt den Fels verlassen, der von Anfang an euch trug. Ja, ihr habt den Gott vergessen, der euch doch ins Leben rief. Obwohl ihr seine Kinder seid, habt ihr ihn so gekränkt. Als er das sah, verstieß er euch und sprach, ich werde mich vor ihnen jetzt verbergen und sehen, was aus ihnen wird. Wie gesagt, keine geschichtliche Beschreibung von etwas, sondern es ist ein Lied. Und in diesem Lied verarbeitet Mose zum einen die ganzen oft negativen Erfahrungen, die er mit der ersten Generation ja schon gesammelt hat. Er wusste, wie wankelmütig das Volk war. Und es ist gleichzeitig prophetisch für die Zukunft. Mose macht sich keine Illusionen. Auch die neue Generation oder die Generation, die folgen werden, werden sich von Gott abwenden. Und er macht hier in diesem ganz leidenschaftlichen Appell und auch in dieser Liedform deutlich, was dann passieren wird. In den ersten Versen dieses Kapitels beschreibt Mose, wie gut Gott sein Volk versorgt hat, was er alles Gutes für sie getan hat. Er hat sich um sie gekümmert. Und was war das Ergebnis? Das von Gott geliebte Volk, es fraß sich dick, fett, rund und meinte, Gott nicht mehr zu brauchen. Sie wurden träge, auch geistlich träge. Es gibt ein deutsches Sprichwort, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das heißt, wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Eis tanzen. Und andere ergänzen noch und bricht ein. Also, das ist, glaube ich, bei vielen Menschen so. Wenn es einem gut geht, wird man irgendwann so ein bisschen übermütig und selbstsicher und dann auch leichtsinnig. In der Not beten wir noch zu Gott, oh Gott, hilf mir, es geht mir so schlecht, ich brauche deine Hilfe, ich schaffe das nicht alleine. Aber wenn es dann längere Zeit gut geht, dann denken wir so immer mehr und mehr, ach, wir managen unser Leben schon ganz gut, wir haben das alles ganz gut im Griff. Eigentlich brauchen wir Gott nicht mehr. Gott wird bestenfalls zur Nebensache. Als die Corona-Krise in Deutschland begann, da konnte man eigentlich in ganz Deutschland auf und ab, eigentlich in der ganzen Welt, viel Angst erleben. Angst und Furcht, was da auf uns zukommt, was da wohl passiert. Und das ist auch zum großen Teil heute immer noch so. Viele Menschen leben in einer großen Angst. Aber statt jetzt in dieser Angst nach Gott zu suchen und sich neu ihm zuzuwenden, haben viele Menschen und besonders auch Christen oft das Gegenteil getan. Sie haben sich zurückgezogen. Sie haben aufgehört, ihr Licht leuchten zu lassen. Und das ist interessant, dass sich jetzt die Bundeskonferenz, die ja nicht wirklich stattfinden konnte, sondern nur online, im Internet verfolgt habe. Viele Pastoren haben dieselbe Erfahrung. Sie haben gesagt, es gibt eine ganze Reihe, nicht unbedingt von Gemeindemitgliedern, aber von Gottesdienstbesuchern, die seit Corona verschwunden sind. Also manche Pastoren sprechen davon, dass ihnen ein Drittel der Gemeinde oder der Gottesdienstbesucher weggebrochen sind. Vielleicht auch viele Christen, die dabei waren, wo sich vielleicht entscheidet, wie ernst habe ich das mit meinem Glauben genommen. Viele Christen ziehen sich zurück in ihre Komfortzone. Es ist doch so viel bequemer, auf dem Sofa zu sitzen und einen Gottesdienst zu beobachten, als selber aktiver Teil von einer Gemeinde zu sein. Die digitale Technik ist doch ein so wunderbares Gottesgeschenk. Wozu noch persönlich in eine Gemeinde kommen? Also ich möchte euch jetzt nicht auffordern, die ganzen Regeln, die wir haben, unsere Aha-Regeln zu brechen und zu sagen, komm, Corona gibt's nicht, wir machen, was wir wollen, Gott schützt uns. Das ist Unsinn. Aber innerhalb der Regeln, die wir in unserem Land haben, kann man mittlerweile schon wieder so viel tun, so viel für Gott machen. Man muss möglicherweise ein bisschen kreativer sein, als es vorher war. Manches muss man vielleicht anders machen. Warum sind die Menschen damals träge geworden? Die hatten ja jetzt keine Corona-Krise. Was war passiert? Eigentlich sollten die ganzen guten Gaben, die Gott gibt, zu Gott hinführen, sollten dazu führen, dass Menschen Gott dankbar sind, ihn anbeten, ihm Ehre geben. Das Gute, was Gott gibt, führt eigentlich zu Gott hin. Aber hier bei den Israeliten wurden irgendwann die ganzen Gaben wichtiger als der Geber. Da kam eine Verschiebung rein. Die Gaben rückten plötzlich an die Stelle, die eigentlich dem Geber gehört, nämlich an die erste Stelle. Das kann sich in ganz unterschiedlichen Formen zeigen. Natürlich im ersten Mal im materiellen Wohlstand, es geht uns gut, oder in finanzieller Sicherheit. So nach dem Motto, es geht mir gut, meine Rente ist sicher, ich brauche eigentlich nichts mehr, alles ist wunderbar. Wozu brauche ich noch Gott? Aber nicht nur in solchen Dingen begegnet uns diese Trägheit, dieses Sattgefressen an dem Guten, was Gott eigentlich gibt, was uns dann plötzlich von Gott wegzieht, sondern es kann uns auch im frommen Gewand begegnen. Ich habe mich als Teenager schon früh eigentlich mit Lobpreis auseinandergesetzt, mit Musik auseinandergesetzt. Und für mich war lustigerweise schon als 14-, 15-Jähriger immer die Frage der Motivation für mich entscheidend. Warum tue ich das eigentlich? Tue ich das, um Gott die Ehre zu geben, oder mache ich das zu meiner eigenen Ehre? Ist die Musik Mittel zum Zweck, um Gott anzubeten? Oder ist Gott Zweck oder Ausrede, damit ich Musik machen kann? Zu meiner eigenen Ehre vielleicht sogar noch. Das hat mich immer sehr beschäftigt. Bin deswegen sogar mal zu einem anderen Pastor in die Seelsorge gegangen, weil mich das so umgetrieben hat. Und ich gar nicht sicher war, ob ich da so locker und fröhlich auf der Bühne stehen kann, weil ich mal dachte, ist das richtig und gebe ich damit Gott wirklich die Ehre? Und als Lobpreisleiter muss ich mir diese Frage immer wieder mal stellen. Eigentlich sollte sich das jeder Lobpreisleiter immer wieder mal stellen. Wir sind oft so beschäftigt mit der Musik, mit den Texten, dass wir die richtig singen können, dass wir das richtig spielen. Wir gucken, dass die Sounds stimmen, wir gucken, dass wir zusammen singen können. Man ist so abgelenkt durch die ganze Musik und man hört noch dann, okay, wie ist die Technik? Und dann beschäftige ich mich schon die ganze Zeit die Frage, wie klingt das wohl im Internet? Da klingt das ja nochmal anders und dann überlege ich schon, okay, was waren die Fehler heute, was muss man nächstes Mal besser machen? Ich bin so beschäftigt mit dem Lobpreis, dass ich eigentlich den, um den es geht im Lobpreis, nämlich Gott, vielleicht nicht vergesse, aber er rückt so ein bisschen ganz unmerklich in die zweite Position. Da verändert sich was und das ist nicht gut. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir brauchen, also ich liebe coole Musik im Gottesdienst. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Ich mag das und wir können darin wachsen, wir können uns weiterentwickeln und ich freue mich darauf. Wir brauchen gute Musik, denn Gott ist der Erfinder aller guten Musik. Aber trotzdem, wenn die Musik im Mittelpunkt einer Gemeinde steht, eines Gottesdienstes steht und nicht mehr Gott selber, dann hat eine Verschiebung stattgefunden. Und die ist gefährlich. Wenn sich Prioritäten verwischen, ist das keine Kleinigkeit. Ich möchte euch ein anderes Beispiel geben. Vor 25 Jahren, da gab es so ein Phänomen in der christlichen Welt, das nannte sich der Toronto-Segen. Das lag daran, dass diese Phänomene so zum ersten Mal in einer Gemeinde in Kanada, in Toronto, so beobachtet wurden. Was nicht ganz stimmt, denn diese ganzen Phänomene, die gab es immer schon zu allen Erweckungszeiten, hat man nur vergessen. Das war dann so, dass Menschen in einem Gottesdienst waren und vom Heiligen Geist in einer ganz besonderen, sehr tiefen, intensiven und sehr emotionalen Weise berührt worden sind. Und das war ein so heftiges Erlebnis, dass es die Leute von dieser Wucht des Erlebnisses glatt wortwörtlich umgehauen hat. Die sind umgefallen. Oder andere, die mussten lachen. Also richtig lachen. Jetzt bin ich kein Psychologe, aber ich weiß, es gibt sowas wie eine Lachtherapie. Ja, weil Lachen befreit, das entspannt, Lachen tröstet die Seele. Und so habe ich mir das immer erklärt. Ich habe gesagt, der Heilige Geist, der nimmt Menschen und geht mit ihnen in eine Therapie. Er begegnet ihnen auf so neue emotionale Art und Weise und da bricht was auf, da befreit Gott Menschen. Da kommen Menschen in eine ganz neue Gegenwart Gottes hinein, die sie vorher nicht kannten. Und Dinge verändern sich, eine neue Beziehung zu Gott entsteht. Und letztendlich führte das zu einem noch mehr Suchen nach Gott. Und auch wenn das nicht mein Stil war, ich selber bin noch nie in einem Gottesdienst umgefallen, habe ich auch nie so gut gefunden, aber egal, das ist ja mein Stil. Aber das war ja eigentlich eine gute Sache. Nur dann hat sich was verschoben. Das Ding war, weil das so schön war, dieses Erlebnis, hat man gedacht, boah, ich möchte das nochmal erleben. Ich will nochmal in den Gottesdienst gehen und umfallen. Ich meine, das Umfallen ist ja eigentlich Nebensache. Das ging ja darum, dass Gott, dass sein Heiliger Geist da ist. Die haben Gott erlebt und wussten nicht, wie sie damit umgehen können und dann sind sie umgefallen. Reinhard Bonnke hat mal gesagt, wenn wenn ein Mensch zum ersten Mal einen Stromschlag kriegt, dann fängt er an zu schreien. Wow, was war das denn hier? Strom ohne Ende, boah, ich wäre fast gestorben, hey. Und wenn so ein Elektriker, der jeden Tag damit arbeitet, mal einen gezwickt kriegt, dann sagt er, ouch. Sache der Gewöhnung so ein bisschen. Ne? Also das war ja eine gute Sache. Aber dann haben die Leute nur noch diese Phänomene gesucht, nur noch dieses Gefühl, nur noch dieses spirituelle Erlebnis. Es ging gar nicht mehr darum, Gott zu erleben und Gott die Ehre zu geben. Das war die Ausrede, das war das Mittel, um ein schönes Gefühl zu haben und eine tolle Erfahrung wieder zu haben. Und manche sind auch einfach so umgefallen oder dachten, sie müssten zittern, weil das dann irgendwie zeigt, dass Gott da ist oder dass es ein besonders gesegneter Gottesdienst ist. Also sehr seltsame Formen hat das dann teilweise angenommen. Und wie gesagt, das ist eigentlich uralt. Selbst die Quäker, eine religiöse Bewegung, die ist schon ein paar Jahrhunderte alt, man sagt, dass der Name Quäker, Zittern, daher kommt von solchen Phänomenen. Ja, selbst bei den Methodisten gab es das, habe ich gelesen bei Wesley. Da hat es die Leute von den Bänken geschmissen und die sind 3 Meter später irgendwo liegen geblieben, weil die so von der Gegenwart Gottes betroffen waren. Also eigentlich nichts Neues. Aber wenn dann diese Phänomene plötzlich in den Mittelpunkt treten und Menschen suchen nur noch dieses Erlebnis, dann wird was schief. Jetzt sagt ihr, ach, das hat uns alle nicht betroffen. Überlege dir mal, wie sehr du an den Erlebnissen der Vergangenheit hängst. Wie sehr hängst du an dem, wie du Gott mal sehr emotional erlebt hast? Also ich gehe mal richtig weit zurück. In meiner Kindheit, ich kenne das noch mit Zeltmissionen. Ja, da wurde ein Zelt aufgebaut und dann wurden da besondere Gottesdienste veranstaltet. Das war gesegnet, da war Gott da. Und viele trauern diesem Erlebnis hinterher und sagen, boah, wenn wir wieder ein Zelt aufstellen, dann wird es wieder richtig gut, dann kommen die Leute wieder in die Gemeinde. Das war eine Form damals und da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Aber geht es dir um die Form? Geht es dir um die Erfahrung? Trauerst du dieser Erfahrung hinterher? Oder geht es dir um Gott? Richtest du dich nach Gott aus und stellst fest, oh Gott ist gerade schon 3 Schritte weiter unterwegs zu einer neuen Erfahrung, zu einem neuen Erlebnis, zu einer neuen Form vielleicht auch. Bei Liedern ist das ganz oft so. Das geht ja selbst mir so. Man erinnert sich an die guten alten Lieder, die man früher in der Jugend gesungen hat. Und was wir bei uns in der Jugendgruppe gesungen haben, hat nichts mit dem zu tun, was ihr in J-Squad singt. Definitiv gar nichts. Und das waren aber meine Erlebnisse. Da habe ich mich bekehrt, da habe ich die Geistestaufe empfangen und sowas alles. Aber wenn ich an diesen Liedern hänge, weil ich meine, das wäre so besonders, dann vergesse ich vielleicht den Gott, der eigentlich dahinter steht. Dann vergesse ich Gott, dem eigentlich die Ehre gebührt, der immer wieder frisch ist. Also die Dinge, die Erfahrungen, die wunderschönen Erlebnisse dürfen nicht die erste Position in meinem Leben einnehmen, sondern es geht immer noch um Jesus selber und nicht um eine spirituelle Erfahrung. Ich kann das auch übertragen auf andere Dinge, beispielsweise auf das Thema Heilung. Ich glaube an einen Gott, der heilt, der Wunder tut. Die Bibel fordert uns auf, für Kranke zu beten und das tun wir auch. Aber bei manchen Menschen habe ich den Eindruck, Die wollen unbedingt gesund werden, die wollen unbedingt ein Wunder erleben. Um Gott geht es gar nicht so sehr. Gott ist Nebensache. Da gibt es dann spezielle Heilungsgottesdienste, wo dann schon die Heilung vorhergesagt wird. Hier, wer hierher kommt, der wird heil. Und man sucht nur noch die Heilung und vergisst den Heiler. Man vergisst Gott selber. Gott wird Mittel zum Zweck, damit meine Krankheit weggebetet werden kann, damit meine Probleme weg sind oder wie auch immer. Und damit hat Gott nicht mehr die erste Stelle. Er ist schon an der zweiten, dritten, vierten, fünften Stelle. Da hat was stattgefunden, was man eine Verschiebung nennen kann. Oder Mitarbeiter in der Kirche, in der Gemeinde. Wir sind so beschäftigt mit unseren Visionen, wie wir vorwärts gehen wollen. Wir wollen Gemeinden gründen. Wir hatten gerade gestern hier den ersten Teil eines wunderbaren Gemeindegründungsseminars. Und da sind wir so beschäftigt mit unseren Visionen, mit unseren Programmen, mit unseren Next Steps und gucken auf die Zahlen, wie sich die Gemeinde entwickelt. Es geht, wie gesagt, dann nur noch um die Anzahl, nicht mehr darum, dass Menschen Gott erleben, sondern dass wir als Gemeinde groß sind. Und man ist so da drin beschäftigt und gefangen, dass man bei all den Programmen Gott plötzlich an die Seite gedrängt hat. Das kann alles passieren. Das sind so ganz fromme Dinge, die wir tun und machen, aber dabei Gott aus dem Zentrum an die Seite stellen. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, ist das so schlimm? Das ist halt ein bisschen extrem, okay. Aber es gibt doch ein bestimmtes Spektrum so in der christlichen Welt, in dem bewegt sich das. Mal so ein bisschen nach rechts, mal so ein bisschen nach links. Die einen sind ein bisschen extremer hier, die anderen sind ein bisschen extremer da. Ist das jetzt unbedingt so wild? Ja, das ist so wild. Warum? Weil wir am Fundament kratzen. Ich habe euch das Fundament mitgebracht. Das ist Jesus. Jesus ist das Fundament der Gemeinde. Und auf diesem Fundament stehen wir. Und jeder wird wissen, wenn das Fundament wegbricht, dann fällt der Ball runter. Ohne Jesus als Fundament ist unser Glaube weg. Können wir unseren Glauben vergessen. Aber wenn das Fundament einfach nur ein bisschen schräg steht, dann fängt der Ball an zu rollen. Das ist gar nicht viel, es ist nur so ein bisschen. Und der Ball rollt. Und wenn dieses Brett jetzt 1 Kilometer lang wäre und 1 Kilometer so eine kleine Schrägstellung hätte, so ein bisschen nur, ihr merkt, was passiert, ups, dann wird der Ball 1 Kilometer weit rollen. Und am Ende hat er sich sehr weit von dem ursprünglichen Standort entfernt, wo er mal war. Wenn das Fundament schief wird, dann kommt was ins Rutschen. Und dann passiert etwas, die Hauptsache ist nicht mehr die Hauptsache. Wenn das Fundament wegfällt, wenn das Fundament nicht mehr stimmt, stimmt nichts mehr. Auch wenn es am Anfang noch gar nicht so wild aussieht. Aber wenn wir hier in diese Geschichte reingucken, dann stellen wir fest, das hatte erhebliche Auswirkungen. Die Menschen haben die guten Gaben von Gott genommen, haben jetzt nur noch die guten Gaben gehabt, haben Gott, den Geber, vergessen, haben ihn hinten angestellt. Und was passierte dann alles in der Folge? Sie fingen an, auf sich selbst zu vertrauen, träge zu werden, Gott zu vergessen. Und irgendwann sogar, das ging ja immer weiter, dieses schräge Fundament, das führte immer weiter weg. Und irgendwann haben sie sich sogar selber Götter erfunden, die sie dann anbeten konnten. Und dann kommt das Ergebnis, dass Gott sagt, ich werde mich vor ihnen verbergen. Ich ziehe mich zurück. Ich überlasse sie ihrem Schicksal. Und dann sieht das so aus, als wenn Gott aktiv sein Volk vernichtet. Ich lese mal ab Vers 22, wie das dann so klingt. Der helle Zorn hat mich gepackt. Er ist ein Feuer, das die Erde frisst und alles abbrennt, was dort wächst. Es lodert bis hinab ins Totenreich und setzt das Fundament der Berge in Brand. Ich werde Israel ins Unglück stürzen und alle meine Pfeile auf sie schießen. Ich lasse sie verhungern. Ich töte sie durch Fieber und durch Pest. Raubtiere hetze ich auf sie und schicke ihnen Schlangen mit mörderischem Gift. Wer auf die Straße geht, wird mit dem Schwert getötet. Und wer zu Hause bleibt, stirbt dort vor Angst. Ob Mann, ob Frau, ob Säugling oder Greis. Ich bin nahe dran, sie völlig zu vernichten und jede Spur von ihnen auszulöschen. Nur weil Gott nicht mehr im Zentrum stand. Weil die Gabe den Geber verdrängt hat. Ja, aber so ist Gott doch gar nicht, wirst du jetzt sagen. Gott ist doch Liebe. Gott möchte doch, dass alle Menschen gerettet werden. Gott tut doch sowas nicht. Vielleicht früher bei den Israeliten, aber heute. Früher war Gott der böse Gott und heute ist er der liebe Gott. Also Gott ändert sich nicht. Der ist immer gleich. Da gibt es keine Veränderung. Und das ist richtig. Gott ist Liebe. Aber, und jetzt sage ich euch mal meine ganz persönliche Sicht, weil das ist ja eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Warum kann Gott das tun? Warum ist der Gott des Alten Testaments scheinbar so grausam? Für mich ist ein ganz wichtiger Schlüsselvers der Vers 20. Ich werde mich vor ihnen verbergen. Gott zieht sich zurück. Und wenn sich Gott zurückzieht, dann füllt etwas anderes den leeren Raum, der entsteht. Dann übernehmen plötzlich andere Mächte die Oberhand. Ich glaube nicht, dass Gott Böses tut, aber ich glaube, er lässt es zu. Und irgendwann bin ich freiwillig da, wo Gott nicht ist. Und der Ort, wo Gott nicht ist, nennt die Bibel eigentlich Hölle. Und da bin ich freiwillig hingegangen. Also ich kann Gott nicht die Schuld geben für etwas, was ich selber freiwillig getan habe und wo Gott sagt, okay, damit habe ich nichts mehr zu schaffen, ich ziehe mich zurück. Ich überlasse dich deinem eigenen Schicksal. Und Gott benutzt sogar andere Völker, um über sein Volk Israel Gericht zu üben. Und so wird der gute Gott zum Richter. Gott ist Liebe, ja. Und Gott ist gerecht, das stimmt auch. Und wo erlebt man Gerechtigkeit? Ja, natürlich in einem Gericht. Da, wo ein Richter Recht spricht, da gibt es dann Gerechtigkeit. Und wenn ich gegen Gott rebelliere, dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Dann muss ich damit leben, dass sich Gott zurückzieht. Und dann mag das sogar so aussehen, als ob Gott selber aktiv straft. Im Prinzip erlebe ich nur die Folgen meines eigenen Handelns. Und diesen Folgen liefert Gott mich tatsächlich aus. Und das ist nicht gut. Und es gibt nur einen Ausweg, um aus diesen negativen Folgen meines Lebens rauszukommen. Ich muss mich an Jesus Christus wenden. Ich brauche Erlösung, sonst komme ich da nicht raus. Keine Chance. Obwohl Gott Liebe ist. Das Problem ist, er ist auch gerecht. Und ich bin leider nicht gerecht. Und ich habe keine Chance mehr, zu Gott zu kommen. Gott zieht sich weg. Gott verbirgt sein Angesicht. Und wir haben gelesen, was dann passiert, wie das dann aussieht. Das Volk Israel, das wird in diesem Lied von Mose fast vernichtet. Und dann gibt es eine interessante Wendung. Die sind zwar geistlich träge und fett, diese Verschiebung bringt sie auf ganz schlimme Abwege, aber dann heißt es hier in Vers 26, ich bin nahe daran, sie völlig zu vernichten und jede Spur von ihnen auszulöschen, nur weil Gott nicht mehr im Mittelpunkt steht, nicht mehr im Zentrum ist. Ich tue es nur deshalb nicht, weil ihre Feinde es falsch deuten und stolz auf ihren Sieg sein könnten. Also die Völker, die Gott benutzt, um Gericht zu üben, die könnten jetzt plötzlich denken, also der Gott Israels, das ist ja ein Schlappschwanz, der kann ja gar nichts. Der kann doch nicht mal sein Volk beschützen. Und da sagt Gott, nee, so ist das nicht. Ich stehe immer noch hinter allem, was passiert. Ob es schlimme Dinge sind, ob es gute Dinge sind, Gott hat die Kontrolle über alles. Und er steht hinter allem. Und er macht das sehr deutlich. So spricht Mose zum Beispiel dann in Vers 39, begreift doch endlich, ich allein bin Gott. Und es gibt keinen außer mir. Ich ganz alleine bestimme über Tod und Leben, über Krankheit und Gesundheit. Niemand kann euch aus meiner Macht entreißen. Und wenn das selbst manchmal so aussieht, als wenn Gott keine Macht hat, da ist eine Pandemie, die ganze Welt in ihren Klammern hält. Wer, wo ist Gott? Was macht Gott? So macht uns Mose hier deutlich, es geschieht nichts ohne Gottes Wissen, ohne Gottes Zustimmung. Und für diejenigen, die Gott vertrauen, ist das ein Wahnsinnszuspruch und Trost. Denn Mose spricht in Vers 36, mit allen aber, die ihm dienen, wird der Herr Erbarmen haben. Oh, das klingt jetzt aber sehr gut. Und das im Alten Testament, ne? Er wird ihnen zum Recht verhelfen, wenn er sieht, dass sein Volk am Ende seiner Kraft ist und weder freier Mensch noch Sklave überlebt. Und in Vers 43, und seinem eigenen Volk vergibt er alle Sünden. Er nimmt die Schuld von ihrem Land. Mose macht dem Volk sehr krass deutlich, welche Folgen es hat, wenn sie sich von Gott abwenden. Wenn Gott nicht mehr im Zentrum ist, wenn die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist. Wenn das Fundament schief wird. Er macht sehr deutlich, wo das hinführt. Gott zieht sich dann zurück. Aber er gibt gleichzeitig einen Ausweg. Er sagt, wir können Ihr dürft zu mir kommen. Ihr dürft Vergebung erleben. Umkehren und Gott um Vergebung bitten ist das Einzige, was man da tun kann. Das gilt natürlich zum einen für die, die Gott gar nicht kennen und die Gott jetzt vielleicht zum ersten Mal so kennenlernen möchten und sich ihm öffnen möchten. Dann sagt Gott, komm her zu mir. Ich möchte dir gerne deine Schuld vergeben. Ich möchte den Weg frei machen. Aber das gilt auch besonders für alle diejenigen unter uns, die schon ganz lange an Jesus glauben. Und ich stelle dir heute mal die Frage, ist Christus noch das Zentrum deines Lebens? Man kann wahnsinnig viel mit christlichen Dingen beschäftigt sein. Das betrifft jetzt mal insbesondere Pastoren oder auch vollzeitige Mitarbeiter, die eigentlich den ganzen Tag in der Gemeinde sind. Wir sind so viel mit Gott beschäftigt, dass wir manchmal darüber Gott vergessen können. Also die Gefahr ist tatsächlich da. Man hält Vorträge, heißen eigentlich Predigten, aber sind dann irgendwann nur noch Vorträge. Man verkündigt lauter Richtigkeiten und Gott benutzt das auch. Aber ist Gott noch Zentrum in deinem Leben? Wie wichtig ist dir Gott und wie wichtig sind dir seine Geschenke? Sind die Geschenke, ist das, was Gott dir gibt, wichtiger als Gott selber? Wenn du Gott in deinem Zentrum hast, dann genieße das, was Gott dir gibt, aus vollen Zügen. Sei dankbar, freu dich darüber, weil Gott meint es wirklich gut mit dir. Und Gott hat so viele gute Gaben. Aber er möchte nicht, dass die Gaben irgendwann in den Mittelpunkt kommen und uns träge machen, sondern er möchte immer noch selber im Mittelpunkt stehen. Er möchte selber die Ehre haben, die ihm gebührt. Und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Das ist keine Kleinigkeit. Er möchte uns nahe sein. Und die Frage ist, wie ist das bei dir? Bei den einen ist das was sehr Emotionales, aber das muss jetzt nicht emotional sein. Das kann auch einfach eine ganz rationale Entscheidung sein. Jesus, ich gebe dir den ersten Platz in meinem Leben. Vergib mir, wenn das nicht so der Fall war. Zeig mir vielleicht, wo ich mich lauter immer nur um andere Dinge kümmere und dich vergessen habe. Aber ich möchte, dass du im Zentrum meines Lebens bist. Ich möchte wieder zu dir kommen. Und ich möchte von dir diese frische Kraft erleben. Ich will nicht mehr an alte Erfahrungen denken, alten Erfahrungen hinterher trauern, die ich mal gemacht habe, die mal gut waren von Gott, aber die mittlerweile für mich schon zum Götzen geworden sind. Sondern ich möchte neue Erfahrungen mit dir sammeln, weil ich an der Quelle dran bin, an dir selber direkt dran bin. Und dann gibt's, ich sage jetzt mal so, jeden Tag ein neues Geschenk. Und dann musst du nicht mehr an den alten Geschenken kleben bleiben, an den alten Erfahrungen mit Gott. Richte dich nach Gott aus und erwarte von ihm etwas Neues. Das heißt allerdings auch, dass er dein Leben verändert. Denn Gott ist einer, der unterwegs ist. Der steht nicht fest und ist träge, sondern der ist unterwegs. Der sucht Menschen. Der versucht, Menschen kennenzulernen, zu erreichen. Bist du mit Gott unterwegs? Mit ihm im Zentrum. Lass uns doch gemeinsam aufstehen, bevor wir gleich noch ein Anbetungslied singen und vielleicht auch innerlich darauf antworten, Gott eine Reaktion zeigen. Es wird auch hier im Präsenzgottesdienst die Möglichkeit sein, wenn jemand Gebet wünscht, könnt ihr nach dem Gottesdienst gerne auf uns zukommen. Pastor Carsten Buck ist auch da. Oder zu jemandem, den du vertraust und sagst, ich möchte gerne beten, ich möchte gerne wieder Gott in den Mittelpunkt meines Lebens stellen. Herr Jesus Christus, es ist keine Kleinigkeit, wenn das Fundament schräg wird. Und du bist das Fundament in unserem Leben. Und du sollst die erste Stelle in unserem Leben haben. Das sagen wir jetzt heute so als Bekenntnis. Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, sei du das Zentrum in meinem Leben. Wir möchten von dir empfangen. Wir möchten nicht an den Gaben hängen bleiben. Wir danken dir für alles Gute, was du gibst. Aber wir richten unseren Fokus auf den Geber aller guten Gaben. Du bist die Quelle von allem, was wir brauchen, von allem, was wir zum Leben nötig haben. Und an dieser Quelle wollen wir dranbleiben. Und diese Quelle wollen wir weitergeben. Das wollen wir erzählen. Da wollen wir selber zu einer Quelle werden für andere Menschen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil deine Liebe, weil deine Kraft durch uns hindurch fließt. Jesus, vergib uns, wo wir geistlich träge geworden sind, wo wir unbeweglich geworden sind, wo wir uns in unsere Komfortzone zurückziehen. Wir wollen aufstehen aus unserem Sessel und wir wollen dir begegnen und bereit sein, dass du uns gebrauchen kannst.